Dass Jesus weinte, wird im Neuen Testament zweimal erwähnt. Hier nach dem Tod des Lazarus vor seiner Auferweckung und das zweite Mal auf dem Ölberg. Und das wird das Thema dieser Predigt heute sein. Jesus weinte auf dem Ölberg. Und ich möchte in dieser Predigt auf drei Fragen eingehen. Warum bzw. worüber weinte Jesus? Worüber weinen wir als Christen? Und die dritte Frage, weint Jesus möglicherweise auch über mich? Aber jetzt gehen wir in Gedanken zum Ölberg. Auf dem Ölberg stehen einige Kirchen. 5, 6, 7, ich habe sie nicht gezählt. Und eine davon, eine kleine römisch-katholische Kirche, ist die hier. Und zwar nur ein paar Meter oberhalb von Garten Gethsemane. Diese Kirche trägt den Namen Dominus Flevit. Dominus Flevit ist Latein und bedeutet, der Herr weinte. Diese Kirche ist für dieses Bild bekannt. Dieses Bild fällt auf keinen Reiseführer oder auf keiner Website über Jerusalem. Das ist von innen der Kirche aufgenommen. Und man hat dort einen herrlichen Blick auf die Stadt Jerusalem, auf die Stadtmauer und auch auf das Goldene Tor. Das Goldene Tor ist das einzige geschlossene Tor in Jerusalem. Es wurde ein paar Mal aufgemacht, aber dann wieder zugemacht und jetzt bleibt es zu. Und somit geht eine Prophezeiung aus dem Alten Testament in Erfüllung, weil der Herr durch dieses Tor gegangen ist, nämlich vom Garten Gethsemane in die Stadt, wird es für immer verschlossen bleiben. Ihr seht davor Gräber und man sagt, diese Gräber, dieser Friedhof, dieser islamische Friedhof, wäre bewusst hier positioniert worden, denn wenn der Messias wiederkommt, soll er nicht durch dieses Tor reingehen, denn als frommer Jude würde der Messias nicht durch einen Friedhof gehen und sich dadurch verunreinigen. Ob es also genau an dieser Stelle war, wo diese Kirche jetzt steht oder nicht, hier irgendwo in der Nähe hat Jesus auf die Stadt Jerusalem geblickt, so wie wir es vor 4 Wochen gemacht haben. Und dann hat er die Worte gesprochen, die wir im Lukas-Evangelium finden. Und das ist schon die Antwort auf die Frage, warum weinte Jesus? Als Jesus die Stadt Jerusalem vor sich liegen sah, weinte er über sie und sagte, wenn doch auch du heute erkannt hättest, was dir Frieden bringt. Aber jetzt bist du mit Blindheit geschlagen. Es kommt eine Zeit, in der deine Feinde einen Wall um dich, um deine Mauern aufschütten und dich von allen Seiten belagern. Sie werden dich dem Erdboden gleich machen und deine Bewohner töten. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben, denn du hast die Gelegenheit, als Gott dir nahe kam, nicht genutzt. Jesus weinte, als er sah, mit welcher Sorgfalt die Juden die Opfer zum Tempel brachten, so wie ihre Vorfahren es in der Stiftshütte während der Wüstenwanderung gemacht hatten, ohne den tiefen Sinn zu begreifen, ohne die wahre Bedeutung dieser Opfer zu erkennen. Er musste zusehen und ertragen, wie sie ihn, das Lamm, das der Welt Sünden trägt, ablehnten. Als Jesus am Kreuz schrie, es ist vollbracht, riss, wie ihr wisst, der Vorhang in zwei. Und zwar der Vorhang, der im Tempel den Blick auf das Allerheiligste verbarg. Plötzlich könnte jeder zusehen, was vorher nur dem Hohenpriester einmal im Jahr gestattet war. Der heiligste Ort, in dem die Bundeslade stand, war nicht mehr der Ort der Versöhnung zwischen Gott und dem Menschen, weil Jesus Christus selbst für die Sünden aller Menschen aller Zeiten geopfert worden war. Und es brach Jesus das Herz zu sehen, wie sein Volk, dem er sich 3 Jahre lang so intensiv gewidmet hatte, ihn ablehnte und am Ende sogar töten ließ. Im Matthäus-Evangelium 23 werden uns weitere Worte von Jesus überliefert, die er beim Blick auf die Stadt zu seinen Füßen gesprochen hat. Und das sind sehr traurige Worte. Jerusalem, o Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die Boten, die Gott zu dir geschickt. Wie oft schon wollte ich deine Bewohner um mich sammeln, so wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel nimmt. Aber ihr habt es nicht gewollt. In dieser kleinen Kirche Dominus Flevit ist auf dem oder hängt am Altar so ein Mosaik. Und da sehen wir sie abgebildet, die Henne mit ihren Küken darunter. Rumherum diese Bibelstelle und unter der Henne die 2 Worte, et nolvisti, ihr habt nicht gewollt. Welche Zärtlichkeit steckt in diesem Vergleich mit der Henne und den Küken, nicht wahr? Und wie bitter ist die Reaktion der Menschen darauf? Mutterliebe wird selbstsicher und arrogant und selbstherrlich abgelehnt. Jesus weinte. Er weinte auch, weil er in die Zukunft dieser Stadt und der Menschen in dieser Stadt blickte. Ungefähr 40 Jahre später, im Jahr 70 nach Christus, fand während des sogenannten jüdischen Krieges die Belagerung und dann die Eroberung Jerusalems durch die Römer statt. Damals sollen ca. 3 Millionen Menschen in der Stadt gelebt haben. In weniger als 4 Wochen durchbrachen die Legionen des Titus 2 von den 3 Mauern im Westen der Stadt und drangen in die nördliche Vorstadt ein. Es brach eine Hungersnot aus. Anfang August des Jahres 70 nach Christus erreichten die römischen Soldaten den äußeren Hof des Tempels und dann brannten sie den Tempel nieder und töteten alle, die nicht schon vorher aus Nahrungsmangel oder durch Selbstmord gestorben waren. Es gibt einen römischen Senator, Konsul und Geschichtsschreiber namens Cassius Dio und er beschrieb das folgendermaßen. Da stürzten sich die einen freiwillig in die Schwerter der Römer, die anderen erschlugen sich gegenseitig, andere brachten sich selbst um, wieder andere sprangen in die Flammen. Und es schien für alle nicht so sehr Verderben, sondern eher Sieg und Heil und Gnade zu bedeuten, mit dem Tempel zusammen unterzugehen. So erfüllten sich die traurigen Vorhersagen Jesu. Am 7. September des Jahres 70 nach Christus war die Stadt vollkommen in römischer Hand. Nach Flavius Josephus kamen bei der Eroberung ca. 1,1 Millionen Menschen ums Leben. Der größte Teil von ihnen waren Juden. Jesus sah das alles und weinte. Auf dem Forum Romanum in Rom ist der Titusbogen. Und da ist innen diese Darstellung des Triumphzuges in Rom Dargestellt sind die römischen Soldaten, jüdische Sklaven, sowie römische, die Kriegsbeute aus dem Jerusalemer Tempel wegtragen, besonders die goldene Menora, also den siebenarmigen Leuchter, hier auf dem Bild links gut zu erkennen. In der großen Menge häuften sich die Toten und den Brandopferaltar, berichtet Flavius Josephus. Er beschreibt das alles sehr lebendig und sehr grausam. Ich möchte es euch nicht wortwörtlich vorlesen. Jedenfalls fanden Kreuzigungen vor der Stadtmauer Jerusalems statt. Den Juden wurden die Bäuche aufgeschlitzt, weil man sagte, sie werden sicher die Goldmünzen verschluckt haben, bevor man sie ihnen nimmt. In einer einzigen Nacht wurde ca. 2000 Menschen der Leib aufgeschnitten. Jesus sah das alles und weinte. Übrigens, wenn ihr zu Hause das Buch Der große Kampf habt, egal in welcher Ausgabe, könnt ihr im ersten Kapitel nachlesen, wie Ellen White das beschreibt, die Worte Jesu und auch die Erklärung, warum er weinte und wie er in die Zukunft seines Volkes schaute. Das ist hier die Bergfestung Masada am Toten Meer. Die letzten Widerständler, die durch versteckte Tunnel fliehen konnten, flogen auf diese Festung Masada am Südwestende des Toten Meers. Und dort brachten sie sich 4 Jahre später, 74 nach Christus, gegenseitig um. Als es keinen Ausweg mehr gab vor den Römern, die diese gebaut hatten, um in die Stadt zu kommen. Dort wird ein Film gezeigt, wie grausam das gewesen ist. 960 Männer und Frauen samt ihren Kindern starben, bevor sie sich ergaben. Am Ende wurden 10 Männer ausgelost, die den Rest töteten. Und am Ende einer von ihnen ausgelost, die anderen 9 und dann sich selbst tötete. Jesus sah auch das und weinte. Er sah auch in die Zukunft hinein, die Zerstreuung seines Volkes in alle Länder. Er sah bis ins 20. Jahrhundert hinein. Er sah den Holocaust und weinte. Er sah die 1,5 Millionen jüdischer Kinder, die im Holocaust starben, und weinte. Und er sah bis in den Juni 2019 hinein, mit welcher Akribie und mit welchem Eifer viele Juden ihre Gebete an der sogenannten Klagemauer sprechen oder diese Gebete auf Zettel schreiben und in die Ritze der Klagemauer stecken. Jung und alt. Er sah und hörte, mit welcher Begeisterung die Kinder ihre Psalme und Gebete singen. Ist nicht an. Könnt ihr es hören? Stundenlang sitzen sie da, singen und rezitieren, die meisten ohne zu verstehen, was das ist, was das bedeutet. Jesus sah auch, was ihre Eltern, ihre Gesetzeslehrer, ihre Vorbilder immer noch Jesus Christus als den Messias und Retter der Menschen ablehnen. Das alles sah er damals, vor 2000 Jahren, auf den Ölberg und weinte. Ich komme auf die zweite Frage, Worüber weinen wir als Christen? Als Jesus auf das Ende dieser Stadt blickte, weinte er. Als er darüber nachdachte, dass ihn als Messias, als Retter ablehnten, weinte er. Worüber weinen wir? Ich denke unwillkürlich daran, wie häufig und intensiv wir, zumindest früher, Predigten und Vorträge über die sogenannten Zeichen der Zeit gehalten haben. Wie wir ausgemalt haben, auch mit Bildern, die Katastrophen, die Kriege, die Plagen in allen Farben beschrieben. Ich habe es auch gemacht. Wir haben alles haarscharf mit der Bibel belegt. Aber ich frage mich heute, haben die Zuhörer dabei Tränen in unseren Augen gesehen? Was haben sie uns abgespürt, angemerkt, wenn wir über das Ende und die Gerichte gesprochen haben? Diskussionslust und Rechthaberei oder innere Anteilnahme und Betroffenheit? Was würde Jesus denken oder sagen, wenn er auf dem Kalkberg stehen und auf Lüneburg blicken würde? Ob er wieder Tränen in den Augen hätte? Nicht wegen einer bevorstehenden Zerstörung der Stadt, sondern weil so viele Menschen ihn und sein Angebot ablehnen. Oder weil so viele Christen in dieser Stadt nur an sich denken und nur für sich leben. Wann weinen wir über die Menschen auf dieser Welt, in unserem Land, in unserer Stadt, in unserer Nachbarschaft, in unserer Familie? Ich muss gestehen, dass ich darüber noch nicht weine. Aber ich habe viele in meine Gebetsliste aufgenommen. Die Verantwortungsträger in dieser Stadt zum Beispiel. Und auch unsere Nachbarn. Und ich denke ernsthaft darüber nach, ob es nicht angebracht wäre, nach der Tagesschau eine persönliche Gebetszeit einzulegen, um die vielen leidenden Menschen, die Hilfsorganisationen und die Verantwortungsträger in Gesellschaft und Politik vor Gott zu bringen. Die Zustände in dieser Welt beklagen, das machen viele. Das ist ja keine Kunst. Aber Gott aufsuchen und für diese Menschen beten, das können nur Christen tun, wenn sie sich vom Mitleid und von der Liebe Jesu anstecken lassen. Ich persönlich will mich anstecken lassen. Ein letztes Bibelwort aus dem Hesekiel, eine sehr interessante Prophezeiung. Da sagt Gott zum Propheten, genauer gesagt zum Engel, geh durch ganz Jerusalem und mache ein Zeichen auf die Stirn all der Menschen, die seufzen und klagen über die abscheulichen Dinge, die in dieser Stadt getrieben werden. Der Zusammenhang dieses Textes erinnert ein wenig an die 10. Plage Ägyptens. Hier bei Hesekiel sind es 6 Männer, vermutlich sind Engel gemeint, die sollen das Gericht in Jerusalem vollziehen, beginnend mit der geistlichen Führung, mit den Ältesten im Tempel. Die aber das Zeichen auf der Stirn vom 7. Engel bekommen, sollen verschont und am Leben bleiben. Wir brauchen nicht lange zu deuten, wer dieses bewahrende, schützende Zeichen bekommt, nämlich jene, denen das Leid und die Gottlosigkeit ihrer Mitmenschen nicht gleichgültig sind. Ich will auch zu diesen Menschen gehören. Und darum will ich beten, Herr, öffne du mir nicht nur die Augen für das Leid in der großen, weiten Welt, sondern auch das Herz für die Sehnsucht nach Liebe, nach Annahme, nach innerer Heilung bei den Menschen, denen ich täglich begegne. Ich komme zurück auf Matthäus 23 und das ist das, was durch die Kindergeschichte auch illustriert werden sollte. Die Worte Jesu: Jerusalem, o Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die Boten, die Gott zu dir schickt. Wie oft schon wollte ich deine Bewohner um mich sammeln, so wie eine Hähne ihre Küken unter ihre Flügel nimmt, aber ihr habt es nicht gewollt. Hier spricht nicht allein der Mensch Jesus voller Trauer, sondern auch der Sohn Gottes, das heißt Gott selbst. Ihr habt es nicht gewollt. Ich frage mich und euch, wollen wir das? Wie locker ist unsere Beziehung zu Jesus? Wie persönlich ist sie? Wie innig? Ist unsere Beziehung zu Jesus hauptsächlich theologischer Natur? So war es bei mir jahrelang der Fall. Eine Beziehung, die so gut wie nur mit dem Verstand zu tun hat? Eine Beziehung, die sich auf den Sabbat beschränkt, auf den Gottesdienst besucht? Im besten Fall auf die 5 Minuten Andacht am Morgen? Wie eng darf unsere Beziehung zu Jesus sein? Er wünscht sich eine ganz enge Beziehung zu uns. Ist uns das zu intim? Ist sie enger als die der Henne, die ihre Küken unter ihre Flügel nimmt? Enger geht's wohl nicht. Haben wir vielleicht Angst, darin zu ersticken? In der Nähe Jesu zu ersticken? Dass er uns zu nahe kommt? Das Gegenteil ist, was Jesus motiviert. Er will uns nicht einengen, sondern er will uns vor dem Raubvogel oder vor dem Brand bewahren. Die Geschichte mit der Henne bei den Kindern heute Morgen habt ihr sicher gekannt, so oder ähnlich. Wie häufig kommt das vor, dass nach dem Brand auf dem Bauernhof man die Henne entdeckt, ganz schwarz und verkohlt. Und als man das Tier hervor oder hochgehoben hat, fand man unter dem Flügel die unversehrten Küken. Die Henne war vor dem Feuer geflohen und bot dann ihren Küken den Schutz ihrer Flügel. Die Nähe, die Jesus dir und mir bietet, ist keinesfalls bedrohend oder einengend, sondern befreiend und rettend. Und wie töricht wären wir, würden wir sein Angebot ignorieren oder gar ablehnen, so wie es damals so viele Menschen taten und es leider auch heute noch tun. Ich fragte, weint Jesus vielleicht über mich? Diesen Gedanken will ich mit einem Gleichnis ausführen, mit dem ich abschließe. Jesus und Gabriel gehen durch die Straßen der himmlischen Stadt Jerusalem und sie unterhalten sich. Gabriel sagt: Herr, alles, was aus deiner Hand kommt, ist schön. Auch diese Häuser, die du für die Deinen vorbereitet hast, sind sehr schön. Ja, Gabriel, antwortet Jesus, die Häuser sind schön, aber sie stehen immer noch leer. Ich denke, du wolltest deine Kinder schon längst geholt haben, antwortet Gabriel. Und daraufhin sagt Jesus mit Tränen in den Augen: Gabriel, ob sie vielleicht gar nicht nach Hause wollen? Was mag Jesus bewegen, wenn er dich und mich beobachtet? Wenn er beobachtet, womit wir uns am intensivsten beschäftigen? Oder wofür wir unser Geld ausgeben. Oder wie wir unsere Zeit einteilen. Muss er sich bei mir denken, dass ich gar nicht zu ihm nach Hause will, weil ich so lebe, als wäre ich hier bereits am Ziel angekommen? Nein, er bewahre uns davor, Ich wünsche euch und mir, dass wir uns von seiner Freude auf das größte Familientreffen aller Zeiten anstecken lassen und dass man uns diese Vorfreude anmerkt. Amen.